Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, wir machen heute eine Pause in unserer Betrachtung des Galaterbriefes und wollen uns eigentlich mit einem Mann, mit einer Figur aus dem Alten Testament heute beschäftigen, der, obwohl große Schwächen zeigte, in Hebräer Kapitel 11 in der Liste der Glaubenshelden erwähnt wird. Es handelt sich um Gideon. Sein Name erscheint dort im Hebräerbrief unter denen, die durch den Glauben ganzen Armeen in die Flucht geschlagen haben. Und seine Geschichte wird uns im Buch der Richter erzählt. Wir wollen unsere Bibel im Kapitel 6 aufschlagen. Geschichte Gideons wird in den Kapitel 6, 7 und 8 berichtet und sie ist neben der Geschichte Simpsons eine der längsten auch im Buch der Richter. Aber bevor wir uns mit dem Text beschäftigen, wollen wir noch Gott um seine Hilfe bitten. Wir bleiben sitzen. Ich bete, dass der Heilige Geist uns hilft, auch das zu verstehen, was wir dort lesen. Ja, Herr, unser Gott, wir sind auf deine Hilfe angewiesen. Wir sind Menschen, die oft Schwierigkeiten haben, dein Wort zu verstehen. Vielen von uns lesen dieses Wort täglich, aber wir lesen es oft nicht mit der richtigen Einstellung, mit Demut und mit dem Willen, auch von uns von dir belehren zu lassen, uns von dir belehren zu lassen, von dir zu lernen. Der du gesagt hast, lieber Herr Jesus Christus, ich bin demütig und ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Herr, wir wollen zu den Menschen gehören, die sich deinem Wort mit Glauben und Gehorsam unterstellen und nicht zu denjenigen, die dich auf die Probe stellen. Hilf uns, aus der Geschichte Gideon zu lernen, dass du ein Gott bist, der mächtig ist, der sich in unseren Schwächen und in unseren Unzulänglichkeiten auch verherrlichen möchte. Wir bitten dich in seinem Namen. Amen. Ja, ich werde nicht den ganzen Text lesen, wir werden ein paar Stellen lesen. Und wir wollen uns nicht mit der ganzen Geschichte Gideons beschäftigen, sondern heute nur mit den Ereignissen, die uns im Kapitel 6 berichtet sind. Das heißt, der Anfang dieser Geschichte, die Berufung des Gideons. Und wir wollen mal sehen, was wir daraus lernen können. Zunächst zum Buch der Richter. Das ist ein Buch, der auf das Buch Josua folgt. Und die Geschichte des Volkes Israel in den ersten 3 bzw. 4 Jahrhunderten nach seiner Ankunft im verheißenen Land zählt. Das Thema dieses Buches ist ein doppeltes. Zum einen geht es um die Treue zu Gott. Das ist ein wichtiges Thema in dem Buch, die Treue zu Gott. Ob wir treu sind. Und das zweite Thema ist auch die Frage der Leiterschaft, des Leaderships, würde man auch sagen. Die Frage, die sich nach Josuas Tod stellt, ist, ob Israel und seine zukünftige Führer dem Bund treu bleiben, den Gott durch Mose am Berg Sinai mit ihnen geschlossen hat. Wir erinnern uns an das, was Josua am Ende seines Lebens bei der Versammlung in Sichem, in Kapitel 4 des Buches Josuas, wird es berichtet, sehr angekündigt hatte. Er hatte zum Volk gesagt, er hatte das Volk Israel mit diesen Worten gewarnt: Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen euer Väter jenseits des Stromes, gemeint ist der Fluss Euphrat, dort gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und das Volk antwortete, das sei ferne von uns, dass wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Ein schönes Versprechen, das wir vielleicht alle, auch Gott, eines Tages versprochen haben. Aber das Buch der Richter zeigt, dass das Volk Israel sein Versprechen leider nicht halten wird und von seinen Führern in eine Negativspirale getrieben wird, die am Ende des Buches in einen allgemeinen Abfall vom Glauben endet. Das ist schrecklich, was wir am Ende dieses Buches lesen, was der Mensch vermag, wenn er sich von Gott entfernt. Das ist das Beispiel des Volkes. Ja, stattdessen erweist sich Gott als ein Gott, der seinem Wort treu bleibt. Ein Gott der Treue, ein Gott der Liebe, ein Gott des Mitgefühls, ein barmherziger Gott, der den Menschen, die er erlöst hat, viel Gnade zeigt. Gott ist ein Gott der Liebe, der gerne vergibt, wenn wir Buße tun. Ja, er ist ein heiliger Gott. Er handelt in Übereinstimmung mit dem Bund, den er mit Israel geschlossen hat. Und er lässt auch nicht die Sünde ungestraft. Das lernen wir auch von ihm. Nur wenn sein Volk Buße tut und von ganzem Herzen zu ihm zurückkehrt, ist er bereit zu vergeben. Und das ist das, was wir in dem Buch Richter immer wieder sehen. Dass Gott sich nicht immer zornig zu seinem Volk zuwendet, sondern dass er barmherzig ist, dass er gerne vergibt. Ja, lass uns die ersten Verse hier im Kapitel 6 lesen. Und die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Midianiter 7 Jahre lang. Und als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, bereiteten sich die Kinder Israels zum Schutz vor den Midianiter Schlupfwinkel in den Bergen, Höhlen und Bergfesten. Und es geschah, wenn Israel etwas gesät hatte, so kamen die Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens gegen sie herauf. Und sie lagerten sich gegen sie und verwüsteten den Ertrag des Landes bis hin nach Gaza. Und ließen keine Lebensmittel übrig in Israel, auch keine Schafe, Rinder und Esel. Und sie kamen samt ihrem Vieh und ihre Zelten herauf, wie eine große Menge Heuschrecken, sodass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren. Und sie fielen in das Land ein, um es zu verheeren. So wurde Israel durch die Midianiter sehr geschwächt. Da schrien die Kinder Israel zum Herrn. Als aber die Kinder Israels wegen der Midianiter zum Herrn schrien, da sandte der Herr einen Propheten zu den Kindern Israels, der sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch aus dem Haus der Knechtschaft gebracht. Und ich habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller derer, die euch bedrängten. Und ich habe sie vor euch her vertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meine Stimme nicht gehorcht. Ihr habt meine Stimme nicht gehorcht. Liebe Geschwister, die Sünde macht uns zu Sklaven. Das ist die Lektion dieser Verse, die wir gelesen haben. Im Buch der Richter finden wir eine Aussage, die ständig wiederholt wird. Und die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und der Herr gab sie in die Hände ihrer Feinde. Es ist ein Gesetz. Die Folge der Sünde. Diesmal sind das die Midianiter, die 7 Jahre lang über Israel herrschen werden. Wer waren die Midianiter? Es war ein Nomadenvolk, das in der arabischen Wüste am Rande des Roten Meeres lebte Und wie Israel stammt sie von Abraham ab. Das sind, die Midianiter sind Nachkommen Abrahams. Wir erinnern uns, dass Abraham nach Sarahs Tod noch eine Frau namens Ketura nahm, mit der er 6 Söhne hatte. Einer von ihnen war Midian. Und zunächst waren die Beziehungen zu diesem Volk herzlich. Wir erinnern uns, dass Mose, nachdem er vor Pharao geflogen war, Zippora, eine Tochter von Jethro, dem hohen Priester von Midian, zur Frau nahm. Später wurden aber die Beziehungen vor allem dadurch belastet, dass die Midianiter mit den Moabitern sich geschlossen haben, verbündet waren und auf Anstiftung des Sehers Bileams versuchen, die Israeliten zu verderben. Das war das Ende dieser harmonischen Beziehung zwischen Israel und Midian. Ja, da die Midianiter kein sesshaftes Volk waren, sondern Nomaden waren, sie wohnten an keinem bestimmten Ort, sondern gingen von da nach da, konnten sie in großer Zahl umherziehen und schwächere Völker ausplündern. Das war ihre Methode zu leben. Andere ausplündern. Und sie befürchteten auch keine Vergeltungsmaßnahmen, denn als sie verschwunden waren, dann wusste man nicht mehr, wo sie waren. Vers 5 lesen wir, dass sie das Land Israel wie eine große Menge Heuschrecken überfielen. Wir haben hier ein Bild von der Sünde. Die Sünde ist etwas, was uns plötzlich befällt und große Schaden anrichtet. Alles verdirbt, was wir an Segen von Gott empfangen haben. Und da lesen wir, dass es mehrmals geschah. 7 Jahre lang. Jedes Mal, als geerntet wurde, gelesen wurde, da kamen diese Menschen und plünderten alles, sodass Israel wirklich in großer Not blieb. Und irgendwann ist es den Israeliten zu viel. Sie schreien zu Gott, weil die Situation für sie unerträglich geworden ist. Es gibt Menschen, obwohl sie in der Sünde leben und große Not haben, ihre Situation nicht erkennen. Sie leben weiter in diesem Zustand. Aber hier durch die Gnade Gottes, und das ist die Gnade Gottes, erkennen die Israeliten, das ist genug. Wir können anders leben. Es gibt was anderes, was Gott uns schenken kann. Mit den Richtern Othniel, Ehud und Deborah, deren Geschichte uns vorher erzählt wird in den ersten 5 Kapiteln des Buches, hat Gott sofort geantwortet, als das Volk zu ihm geschrien hat. Aber hier ist es anders. Hier schickt Gott zuerst einen Propheten, wie er das schon mal am Anfang des Buches, wenn wir Kapitel 2 lesen, da lesen wir eine interessante Geschichte. Es scheint auch so wie irgendwie in dem ganzen Bericht eingebunden zu sein, wo Gott einen Propheten schickt und ungefähr die gleichen Worte sagt wie hier. Dieser Prophet erinnert das Volk daran, dass ihre Sünde die Ursache für das ist, was ihnen passiert. Das ist nicht einfach Zufall, sondern das ist aufgrund ihrer Sünde. Der Prophet erinnert das Volk daran, dass Gott sie aus der Sklaverei befreit hat und ihnen das gute Land Kanaan gegeben hat. Sie sollten dafür dankbar sein, dass Gott für sie gesorgt hat, in so wunderbare Weise. Gott hat die Versprechen seines Bundes immer eingehalten, aber das Volk nicht. Und weshalb ihnen dieses Unglück jetzt widerfährt. Soweit zu der Situation der Israeliten. Jetzt lesen wir weiter. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinten, oder eine Eiche, eine Terebinte ist eine Eiche, bei Ophra, die gehörte Joas, dem Abjesiter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kälte, um ihn vor den Midianiter in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Auch wenn Gott manchmal den Fingern auf die Wunde legen muss, bleibt er nicht ewig taub für unsere Schreie. Gott hört unsere Schreie. Er sieht unsere Not. Gott tut dies hier bei Gideon nach einem Muster, das wir unbedingt beachten sollen. Es ist sehr wichtig, wie Gott sich hier offenbart, wie Gott antwortet. Zunächst offenbart er sich. Gott offenbart sich immer, dass wir ihn erkennen, dass wir erkennen, das kommt von ihm. Da ist er. Das ist nicht Zufall, was geschieht, sondern er greift ein. Gott offenbart sich. Nachdem er sich geoffenbart hat, versichert er uns seine Gegenwart. Er will bei uns, er will mit uns sein. Und dann versichert er uns seiner Kraft. Er gibt uns die Kraft, die wir benötigen, aus der Situation herauszukommen, damit wir als Sieger hervorkommen. Er will uns zu Siegern machen, zu Siegern über die Sünde. Er stellt unsere Gemeinschaft mit ihm auch wieder her. Und das tut er durch ein Opfer, das sehen wir hier in diesem Text. Und zuletzt gibt er uns Frieden, sodass wir erkennen, wir sind im Frieden mit ihm. Alles ist wieder gut. Vers 11a, der Engel des Herrn kam nach dem Vorläufer Propheten, der von Gott zum ganzen Volk gesandt wurde, entscheidet sich hier der Engel des Herrn, sich besonders Gideon zu offenbaren und setzt sich unter eine Eiche. Wird uns gesagt, diese Eiche war auf dem Grundstück des Joas, es war Gideons Vater, ein Mensch, der ein Nachkommen Abiesers war, aus dem Stamm Manasseh. Manasseh war einer der Kinder Josef und Josef hatte zwei Söhne, Ephraim und Manasseh. Und Manasseh hatte ein ziemlich großes Gebiet in Israel. Es war zweigeteilt. Ein Teil war auf der östlichen Seite des Jordans und der zweite Teil war auch der westlichen Seite. Und Abiezer gehörte zu den Söhnen Manasseh, die einen Teil auf der westlichen Seite geerbt hatten. Vers 11b, Gideon drosch Weizen in der Kälte, um ihn vor den Midianiter in Sicherheit zu bringen. Ja, Weizen, wer schon Weizen gedroschen hat, weiß, dass eine Weinkälte nicht der richtige Ort ist, wo man Weizen dreschen sollte. Weil da ist es sehr staubig und da würde man schnell ersticken. Normalerweise, wenn man Weizen drischt, dann das tut man an einem offenen Ort, wo der Wind weht. Ja, und hier ist es ist anders. Der Grund dafür ist, dass die Midianiter, wenn Gideon das an einer offenen Stelle getan hätte, ihn gesehen hätten. Und sie wären sofort gekommen und alles wieder so geklaut, geplündert. Und er musste sich verstecken. Und das zeigt uns hier, in welche schlimmen Lage die Israeliter sich befanden. Sie mussten sich verstecken. Das Wenige, was sie hatten, und hier war es sicherlich sehr wenig, dass Gideon das in eine Weinkälte drechen musste, das mussten sie verstecken, damit sie das nicht verloren. Vers 12. Der Engel kommt und wendet sich Gideon zu mit diesen Worten: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Ja, wenn wir uns vor Augen malen, was hier geschieht, in welcher Situation wir uns befinden, dann eine Situation, wo Gideon sich aus Angst vor dem Feind in eine Weinkälte versteckt hat, klingt dieser Gruß ziemlich merkwürdig. Das klingt ein bisschen wie eine Verhöhnung, Und viele haben sich gefragt, also wenn wir das lesen, da fragen wir uns, was ist denn damit gemeint? Warum dieser Gruß? Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Es klingt so wie eine Verhöhnung, wie Spott. Der Abfall vom Glauben hatte in der Tat die zur Zeit Josuas so mutigen Männer Israels in Feiglinge, in Weicheier verwandelt. Das sehen wir schon bei Barak, als er berufen wird von Deborah, gegen die Feinde zu kämpfen, sagt er, ich werde nicht gehen, wenn du nicht mit mir kommst. Aber das ist noch schlimmer geworden. Sie weigerten sich, in den Kampf zu gehen. Und abgesehen von der Stichelei hat aber dieser Gruß jedoch etwas Ernstes an sich. Das ist nicht nur eine Stichelei. Es ist auch etwas Prophetisches, was wir hier lesen. Es ist tatsächlich so, dass Gott aus Feiglingen, aus Weicheiern Helden machen kann. Und das wird er auch mit Gideon tun. Der Engel des Herrn sieht Gideon nicht so, wie er jetzt ist, sondern so, wie er später sein wird, wenn er ihn dazu benutzt hat, den Feind zu besiegen. So ist es so, dass Gott schwache Gefäße einsetzt, um seine Pläne zu verwirklichen. Und dasselbe gilt auch für uns. Paulus sagt den Korinthern, dass Gott das Schwache in der Welt erwählt hat. Nicht die Großen, nicht die Berühmten, nicht die Starken, sondern das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu beschämen. Und dass Gott hat das Niedrige in der Welt erwählt und das, was verachtet wird und das, was nichts ist, um das, was etwas ist, zunichte zu machen. Und welches Ziel verfolgt Gott dabei? Er möchte, dass kein Fleisch sich vor ihm rühmt. Vers 13. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat er uns dann dies alles getroffen? Und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Gideon sieht sich überhaupt nicht als Held. Er versteht nicht diesen Gruß. Er versteht den Spaß nicht. Er antwortet im Namen der Gemeinschaft, nicht als Held, obwohl der Engel ihn persönlich angesprochen hat. Er spricht von uns. Warum sind wir in dieser Lage? Wo ist der große Gott Israels? Das ist der Held. Der Herr ist doch der Held. Wo sind seine heldenhaften Taten? Wo ist Gott, wenn wir ihn brauchen? Warum handelt Gott nicht immer auf der gleichen Weise? Indem er sich auf machtvolle und offenkundige, sichtbare, spürbare Weise offenbart, dass es eindeutig ist, dass er der Erlöser ist, der Mächtige. Warum manifestiert er sich nicht immer so, dieser Gott? Das können wir uns auch heute fragen. Das ist ein Problem, was uns auch heute beschäftigt. Warum ist Gott nicht so in der Welt offenbar, dass die Menschen erkennen, da ist er, da es keinen Zweifel mehr gibt, dass es ihn gibt? Eine legitime Frage. Aber der Engel antwortet nicht auf diese Frage. Braucht nicht zu argumentieren. Da der Prophet, der vorher gekommen ist, diese Frage bereits beantwortet hat. Die Sünde ist der Grund dafür, dass Gott sich nicht so offenbart und manifestiert, wie Gideon es wünschen würde. Und nicht, dass er das nicht könnte. Vers 14. Der Herr wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt? Der Engel scheint das Gespräch in diesem leicht ironischen Tonfall fortzusetzen. Spricht von der Kraft, die Gideons hat. Werden Gideons geringe Kraft und sein fehlender Mut ausreichen, um Israel aus der Hand der Midianiter zu befreien? Es ist auch eine legitime Frage, die wir stellen können. Wo ist die Kraft Gideons hier? Die Antwort zu dieser Frage ist: Ja, er wird es. Warum? Weil Gott ist es, der ihn sendet. Und der Dialog erinnert uns auf seltsame Weise an Moses Berufung in der Wüste. Gott verwendet die gleichen Argumente und Mose stellt ihm die gleichen Ausreden entgegen. Wenn Gott jemanden ruft, ist es immer so, also bei Mose zumindest war das so: Tu das. Nein, ich bin doch schwach, ich kann das nicht. Auch übrigens bei Jeremia: Ich bin zu jung. Wir haben immer gute Antworten, immer gute Ausreden, um das nicht zu tun, was Gott uns Befehl zu tun. Immer gute Ausreden. Vers 15: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der Kleinste im Haus meines Vaters. Übrigens, wir lesen später, dass Gideon zwei ältere Brüder hatten, die schon im Kampf gegen die Midianiter gefallen waren. Das lesen wir viel später. Es zeigt schon, dass er seine Erfahrung gemacht hatte. Und das hat dazu wahrscheinlich beigetragen, dass er so entmutigt war, dass er mutlos war. Gideon geht hier allen guten Gründen durch, um den ihm aufgetragenen Befehl zu verweigern, wie Mose das damals auch getan hat. Ich kann nicht reden, ich kann es nicht und ich will es nicht. Vers 16 sagt der Engel: Weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Als ob Gott sich unbedingt auf die menschliche Kraft verlassen würde, um seinen Plan zu erfüllen. Deshalb sind unsere Ausreden fehl am Platz. Gott verlangt nicht von uns, dass wir mit bestimmten Eigenschaften ausgestattet sind, dass wir das und das bewiesen haben, so wie in der Welt. In der Welt kannst du keine höhere Stelle erreichen, wenn du nicht vorher bewiesen hast, was du kannst. Gott braucht das nicht. Die Geschichte wird später zeigen, dass Gott nur 300 Männer braucht, um eine große Armee zu besiegen. Damit klar ist, dass er der Sieger ist und nicht die Menschen. Wir denken oft, ich habe nicht die nötigen Eigenschaften, damit Gott etwas aus mir machen kann. Wer bin ich? Wenn ich auf mich schaue, auf das, was ich gelernt habe, was ich bisher bewiesen habe, wie kann mich Gott gebrauchen? Oder ich habe nicht die nötige Kraft, wenn wir ehrlich sind, ich habe nicht den nötigen Mut, um das zu tun, was Gott von mir verlangt. Aber diese Ausreden offenbaren im Grunde genommen zwei Dinge in unserem Charakter. Erstens, unser Wunsch, nur auf uns selbst zu verlassen. Wir haben ein Problem. Gott verlangt nicht, dass wir uns auf unsere Kräfte, auf unsere Fähigkeiten verlassen und auf ihn. Aber wir wollen uns nur auf uns verlassen. Das, was wir können. Wir suchen in uns, was wir können. Und wenn wir das nicht können, dann tun wir das nicht. Und zweitens, das offenbart auch unseren Mangel an Vertrauen zu Gott. Wir vergessen, dass Gott seine Macht in der Schwäche und nicht in der Stärke zeigt. Vers 17, Gideon sprach zu ihm: Wenn ich denn Gnade vor dir gefunden habe, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Nachdem Gideon an der Identität seines Gegenübers gezweifelt hat, und jetzt erkannt hat, dass dieser Gesandte doch jemand besonderen, ein besonderer Gebote Gottes sein soll, möchte er jetzt sicherstellen, dass Gott ihm die Mittel zur Verfügung stellt, die er braucht, um seine Mission zu erfüllen. Das ist das, was er meint mit dieser Frage. Er will ein Zeichen von Gott, ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Ich glaube nicht, er wird auch Gott ein Opfer bringen, aber ich glaube nicht, dass er von Gott erwartet, dass er dieses Opfer akzeptiert. Wenn er Gott ein Opfer bringen will, dann ist es wahrscheinlich, um günstige Bedingungen für Gott zu schaffen, damit er sich ihm weiterhin offenbaren kann. Das erinnert auch wieder an diese Begegnung in, damals zwischen Abraham und dem Engel. Ein Zeichen hier der Geistfreundschaft, aber er möchte weiterhin erfahren, was Gott mit ihm vorhat. Aber das ist nicht so auf dieser Weise, dass der Engel des Herrn reagiert. Der Engel sprach zu ihm, Vers 20, 21, nimm das Fleisch und das ungesäuerte Brot und legt es auf dem Felsen hier und gieße die Brühe darüber, und er machte es so. Übrigens, was er hier dem Herrn, dem Engel des Herrn schenkt, ist, war nicht wenig. Ja? Die Rede ist von einem Eva Weizen, also ein Eva Mehl. Das waren ungefähr 15 Kilo Mehl, was sehr viel war, und auch ein Böcklein auch. Also er gab sehr viel als Opfer hier für diesen Mann, den er nicht wirklich kannte. Er bietet dem Engel ein Festmahl an, aber was der Engel tut, entspricht nicht ganz seinen Erwartungen. Der Engel befiehlt ihm, die Opfergaben auf einen Felsen zu legen, und er berührt sie mit einem Stab, verzehrt sie und verschwindet. Das ist nicht, was Gideon erwartet hatte. Wie kann man verstehen, was er hier tut? Ich glaube, das, was er tut, ist sehr, sehr symbolisch. Der Engel zeigt damit, dass die Gemeinschaft mit Gott, die sich Gideon wünschte, nur durch ein verzehrtes, ein Ganzopfer wiederhergestellt werden kann. Was wir hier haben, ist ein Schattenbild auf das Opfer unseres Herrn Jesus Christus. Gott braucht ein Ganzopfer, ein verzehrtes Opfer, um Gemeinschaft mit uns wiederherzustellen. Er kann nicht sofort mit irgendwelcher Gemeinschaft anfangen, die auf gar nichts berührt, weil das Problem in unserer Beziehung mit Gott ist die Sünde, die uns von Gott trennt. Deshalb ist dieses Opfer notwendig. Und dieses Opfer wird auch später unser Herr Jesus Christus bringen, um die verlorene Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen. Wie ist die Reaktion des Gideons hier? Vers 22. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, ist ganz klar, er ist einfach verschwunden, das macht da gar kein Mensch, sprach er, wehe mein Herr, Herr, ich habe ja den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen, ich werde sterben. Das war damals das allgemeine Verständnis, man konnte Gott nicht sehen und wer Gott sah, musste sterben. Er begreift plötzlich, dass er es mit Gott selbst zu tun hatte und nicht mit einem Bote Gottes allein. Und er bekommt Angst. Aber Gott zeigt ihm, dass er auf der Grundlage des geschehenen Opfers nicht zu befürchten hat. Und Gideon versteht dieses Versprechen und erkennt, dass Gott ihm seinen Frieden sichert. Deshalb baut er einen Altar und nennt diesen Altar Friede mit Gott, Shalom. Shalom ist ein Begriff, was auch sehr bedeutungsvoll auf Hebräisch ist. Das zeigt, es gibt nichts zwischen uns und Gott. Gott sieht uns mit Wohlgefallen. Wir sind in Frieden mit ihm. Wir haben nichts zu befürchten. Und das Neue Testament, Paulus im Römerbrief, erinnert uns, dass Jesus den Frieden zwischen Gott und uns möglich gemacht hat. Er ist unser Friede. Ohne ihn wären wir nicht in Frieden mit Gott. Er ist auch unser Shalom, sagt Epheser Kapitel 2, Vers 14. Unser Friede. Ja, wir kommen zum nächsten Abschnitt hier in diesem Kapitel. Das uns zeigt auch, dass wir Aufgaben haben, nachdem wir Gott begegnet sind. Aufgabe, vor unserer eigenen Tür zu kehren. Und in jener Nacht sprach der Herr zu ihm: Nimm den Stier, der deinem Vater gehört, und zwar den zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße den Altar des Baal nieders, der deinem Vater gehört, und haue das Aschera-Standbild um, das dabei ist, und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf dem Gipfel dieser Bergfeste durch Aufschichtung einen Altar, und nimm den zweiten Stier und opfere ein Brandopfer mit dem Holz des Aschera-Standbildes, das du umgehauen wirst. Eine wichtige Bedingung muss noch erfüllt werden, bevor Israel vor der Besetzung durch die Midianiter befreit werden kann. Der Grund für Gottes Zorn gegen sein Volk muss bereinigt werden, muss beseitigt werden. Und dieser Grund war die Sünde des Volkes, die sich dadurch gezeigt hat, dass statt Gott zu verehren, das Volk Baal angebetet hat und die Götzen. Noch einmal betont Gott hier, dass die Sünde, die uns von ihm trennt, nicht nur gebeichtet, nicht nur bekannt, sondern auch aufgegeben werden muss. Jesaja 59, Vers 1 und 2. Nein, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören. Das sind unsere Missetaten, die uns von unserem Gott trennen. Und unsere Sünden verbergen sein Angesicht vor uns, dass er nicht hört. Gideon ist bereit, Gott zu gehorchen, aber er hat Angst. Und er traut sich nicht, den Altar des Baals am helllichten Tag vor den Augen der Menschen zu zerstören. Was von ihm verlangt wird, ist wirklich viel, viel Mut. Also wir müssen uns auch in die Lage versetzen. Hätten wir das einfach so gemacht? Er befürchtet, dass die Menschen kommen und ihn daran hindern, das zu tun. Weil vielleicht, dass sie ihn steinigen und töten. Und das ist nicht ohne Grund, dass er das befürchtet. Das lesen wir weiter. Dann nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und machte es so, wie der Herr es ihm gesagt hatte. Weil er sich aber vor dem Haus seines Vaters und vor den Leuten der Stadt fürchtete, dies bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Und als nun die Leute der Stadt am Morgen früh aufstanden, siehe, da war der Altar des Baals niedergerissen und das Aschera-Standbild dabei umgehauen. Und der zweite Stier war als Brandopfer auf dem neu erbauten Altar geopfert worden. Da sprachen sie zueinander: Wer hat das getan? Und als sie forschten und nachfragten, wurde gesagt: Gideon, der Sohn des Joas, hat es getan. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joas: Gib deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar des Baal niedergerissen und das Aschera-Standbild daneben umgehauen hat. Wir sollten nicht zu streng sein mit Gideon, denn was er tut hier zeugt von Mut, und durch Gottes Gnade hat auch dieser Glaubensakt Auswirkungen gehabt auf seine ganze Familie. Wir sehen hier in den folgenden Versen, dass er sogar seinen Vater gewonnen hat. Joas aber sprach zu allen, die bei ihm standen: Wollt ihr für Baal einen Rechtsstreit führen? Wollt ihr ihn retten? Wer für ihn einen Rechtsstreit führt, der soll bis morgen sterben. Ist er Gott, so soll er einen Rechtsstreit für sich selbst führen, wenn sein Altar niedergerissen ist. Ist auch interessant, was hier geschieht. Wir lesen, dass dieser Altar dem Vater von Gideon gehört, Joas. Und plötzlich, ermutigt durch die Tat seines Sohnes, kommt er zu sehen und erkennt, das ist doch richtig. Gott ist unser Gott, den sollen wir anbeten. Wenn Baal wirklich Gott ist, soll er doch zeigen, dass er Gott ist. Und das wird er nicht tun. Wir sehen hier auch ein Beispiel für uns. Durch unseren Mut, durch unser Zeugnis, können auch Menschen überzeugt werden, dass Gott wirklich Gott ist. Dadurch, dass er den Altar von Baal zerstört hat, erstellt Gideon symbolisch den Bund mit Gott wieder. Wir sehen ein ähnliches Ereignis auch mit Elia auf dem Berg Karmel. Gott möchte, dass wir ihm dienen und ihm allein. Wir sollen alles aus unserem Leben ausräumen, was ihm den ersten Platz weggenommen hat. Da sollen wir uns auch fragen, wo wir auch in unserem Leben vielleicht geheime Altäre haben, wo wir sie gebaut haben. Vielleicht ist es eine Person, die wir mehr verehren als Gott, vor der wir mehr Furcht haben als Gott. Oder vielleicht ist es materielle Sicherheit, unser Altar. Vielleicht sind das unsere guten Beziehungen, auf die wir uns verlassen, um unsere Ziele zu erreichen. Gott möchte, dass wir ihm mit einem ungeteilten Herzen dienen. Jakobus sagt in seinem Brief, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Wir könnten denken, dass Gideon nach all diesen Bestätigungen, die Gott ihm gegeben hat, und nach allen diesen Zeichen, die er erhalten hat, nun mutig und entschlossen seine Mission erfüllen wird. Wir lesen sogar weiter im Vers 34, dass er mit dem Geist Gottes ausgerüstet wurde. Vers 33, als sich nun die Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens vereinigt hatten und übergezogen waren und sich in der Ebene Israel lagerten, da kam der Geist des Herrn auf Gideon und er stieß in Schofar Horn und die Abiesiter wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgten. Er sandte Boten in ganz Manasse umher. Und auch sie wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgen sollten. Und er sandte Boten nach Ascher und Zebulon und Naphtali. Und sie zogen ihn auch entgegen. Er gewinnt auch andere Stämme hier. Er hat wirklich erstaunliche Erfahrungen gemacht. Er wird auch bestätigt dadurch, dass Gott ihm wirklich Hilfe bringt. Hat er gelernt? Weit gefehlt. Gideon stellt erneut Gott auf die Probe. Das lesen wir weiter. Gideon sprach zu Gott, wenn du Israel durch meine Hand retten willst, wie du gesagt hast, siehe, so will ich ein Wollvlies auf die Tenne legen, wenn der Tau nur auf dem Vlies sein, der ganze Boden ringsum aber trocken bleiben wird, so werde ich erkennen, dass du Israel durch meine Hand retten wirst, wie du gesagt hast. Es geschah so, als er am anderen Morgen früh aufstand und das Vlies ausdrückte, da konnte er Tau aus dem Vlies pressen, eine ganze Schale voll Wasser. Und Gideon sprach zu Gott, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich, dass ich nur noch einmal rede. Ich will es nur noch einmal versuchen mit dem Vlies. Das Vlies allein soll trocken bleiben und der Tau liegen auf dem ganzen übrigen Boden. Und Gott machte es so in jener Nacht. Allein das Vlies blieb trocken und Tau lag auf dem ganzen übrigen Boden. Dabei versucht er nicht, das ist sehr wichtig, dass wir das erkennen, hier den Willen Gottes zu erkennen. Nein, was er macht, ist, dass er Gott auf die Probe stellt. Gideon weiß bereits sehr wohl, was Gott will. Er kennt seinen Willen. Beachten wir, was er im Vers 36 sagt. Wenn du Israel durch meine Hand retten willst, wie du gesagt hast. Er weiß, was Gott gesagt hat. Er sollte daran glauben und Gott vertrauen. Geschichte hier mit diesem Vlies ist also nicht durch den Wunsch motiviert, Gottes Willen besser zu erfahren oder zu verstehen, sondern ist ein Zeichen der Herausforderung gegenüber Gott und des Unglaubens, weil Gideon Gott immer noch nicht vertraut. Er will absolute Sicherheit, er will absolute Gewissheit über Gottes Allmacht und Vorsehung und verlangt einen Beweis wissenschaftlicher Natur, dass es Gott gibt. Das erinnert mich an viele Menschen heutzutage, die sagen, ich kann nur an Gott glauben, wenn er sich beweist, so wie ich es erwarte. Ich brauche wissenschaftliche Beweise. Dann werde ich an Gott glauben. Ein erster Versuch reicht ihm nicht aus. Warum? Weil er kann auch denken, Moment mal, es kann sein, dass die Feuchtigkeit auf dem Boden verdunstet ist und dass bei der Vlies, das Wollvlies behält auch die Feuchtigkeit, das kann auch logische Erklärung haben, das, was passiert ist. Und deshalb versucht er weiter, Gott auf die Probe zu stellen. Und das Zweite zeigt ihm, und da begreift er, dass nur ein Wunder dieses Phänomen erklären kann. Liebe Geschwister, das fünfte Buch Mose, ein wichtiges Buch, das Buch Deuteronomiums, das zweite Gesetz, erinnert uns im Kapitel 8 daran, dass Gott derjenige ist, der uns auf die Probe stellt. Um herauszufinden, was in unserem Herzen ist, um uns zu erziehen, wird auch dem Volk Israel erzählt, was euch geschehen ist. Die ganzen Prüfungen, die ihr gehabt habt, die Not, das kam von Gott, um euch zu prüfen, ob ihr wirklich ihm vertraut, ob ihr wirklich Glauben habt. Das gebraucht Gott. Nur Gott hat dieses Vorrecht, uns zu prüfen. Und im Kapitel 6, Vers 16 wird uns ausdrücklich verboten, Gott auf die Probe zu stellen. Wir erinnern uns auch, dass der Teufel das mit unserem Herrn Jesus probiert hat. Er hat gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann frag Gott, soll sich zeigen, er soll zeigen, dass er dein Vater ist. Aber Jesus sagt, nein, du sollst deinen Gott nicht auf die Probe stellen. Gideon hat das offensichtlich nicht erkannt. Er hat nicht erkannt, dass Gott derjenige war, der sein Volk demütigte und prüfte, um es zur Buße zu bewegen. Und er versucht Gott selbst viele Male hier in dieser Geschichte. Und was erstaunlich ist in dieser Geschichte, ist die Geduld Gottes mit ihm. Dass Gott viel Langmut und Geduld zeigt. Wir haben über die Langmut gesprochen im Galaterbrief. Und wir haben gesagt, dass Gott ein Vorbild für Langmut ist. Und da haben wir ein Beispiel von der Langmut Gottes. Gott bestraft Gideon nicht. Er könnte sagen, das reicht mit dir, ich werde mir jemand anderen aussuchen. Aber er macht weiter. Weil er weiß, dass die anderen Menschen nicht anders sind. Gott gewährt Gideon die Zeichen, die er verlangte. Aber leider, und das hat natürlich Folgen, diese Haltung. Das Ende von Gideons Leben wird zeigen, dass die Tatsache, dass wir Gott ständig auf die Probe stellen, wie Gideon es getan hat, und dass wir auch stolz sind, weil Gideon wird auch später stolz werden. Er wird auch eine Statue für sich selbst errichten lassen, die das Volk auch zu Fall bringen wird. Dass diese Dinge in unserem Leben verheerende Folgen für unser Leben und für unsere ganze Familie auch haben können. Möchtest du zum Schluss kommen? Was lernen wir aus dieser Geschichte Gideons? Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass die Richter, auch wenn sie blasse Abbilder sind, auf den Erlöser zeigen, dass Gott senden wird, um uns von unseren Sünden zu retten, Jesus Christus. Jesus Christus ist der wahre Erlöser, den Gott gebrauchen wird, um uns endgültig zu retten. Aber diese Menschen zeigen schon, welche Absicht Gott hat. Gott ist ein rettender Gott. Ein Gott, der nicht einfach irgendwo in einer Ecke im Universum versteckt ist, sondern er interessiert sich für uns. Er möchte in unserem Leben erkannt werden und uns retten aus unserer Not. Natürlich ist die Parallele zu Jesus hier zu Ende, also Parallele zwischen den Richtern und unseren Herrn. Vor allem, wenn man sich Gideons Fehler ansieht. Die Richter sind nicht nur Abbilder des Erlösers, sondern sind menschlich, bleiben auch menschlich. Sie bleiben auch Menschen und dienen als Beispiel für die menschlichen Schwächen, durch die sich Gott trotzdem in seinem Heilsplan verherrlichen kann. Gott kann sich in unserem Leben trotz unserer Schwäche verherrlichen. Das Bemerkenswerte hier an Gideon ist, dass er trotz seiner Schwächen von der Liste der Verlierer auf die Liste der Glaubenshelden gelangen wird. Er war bereit, Gott ein Opfer zu bringen, das ihm etwas gekostet hat. Er war bereit, auch Gott sein Leben zur Verfügung zu stellen. Er erhob sich gegen den Götzendienst seines Volkes. Er versammelte eine große Armee, um gegen den Feind zu kämpfen, und er zog sich nicht zurück. Er war bereit, sich von fast allen zu trennen und nur 300 Männer bei sich zu behalten. Er tat diese Dinge, weil er erfahren hatte, dass Gott tatsächlich mit ihm war, weil er ihm vertraut hatte. Deshalb sehen wir auch in Gideon ein schlechtes Vorbild. Das ist jemand, der Gott auf die Probe gestellt hat. Aber wir sehen auch in ihm ein gutes Vorbild, ein Vorbild, was auch auf unserer Ebene ist. Nicht jemand, der ein Überflieger ist, sondern jemand, der trotz seiner Schwächen Gott vertraute und auch gesehen hat, was Gott durch ihn getan hat. Gott helfe uns auch, aus diesem Beispiel zu lernen. Amen. Amen.